Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovationen. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Manchmal beginnt Wandel mit einer einfachen Frage. Warum eigentlich wegwerfen? Diese Frage stellte sich Christoph, als er beim Bau seiner eigenen Solaranlage auf voll funktionsfähige, aber aussortierte Module stieß. Gemeinsam mit seinem Freund Tillmann, ebenfalls Elektroingenieur und überzeugt von einer grüneren Zukunft, wurde aus dieser Frage eine Vision und schließlich ein Unternehmen, Panelretter. Ihr Ziel, funktionstüchtige Solarmodule vor der Verschrottung retten, professionell aufbereiten und als sogenannte Refurnished Panels wieder nutzbar zu machen. So entstehen Balkonkraftwerke, die nicht nur CO2 sparen, sondern auch Elektroschrott vermeiden, mit TÜV-geprüfter Qualität und 10 Jahren Garantie. Heute rede ich mit Christoph über die Panelretter, Technik, Umweltbewusstsein und die Frage, wie jeder von uns ein Teil der Energiewende werden kann, ganz ohne Hightech-Hype, sondern einfach nur mit gesundem Menschenverstand und ganz viel Idealismus. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du da bist beim Weltverbesserer-Podcast. Ja, das war beim Bau deiner eigenen Solaranlage. Hast du gedacht, ja komisch, da gibt's ja schon benutzte Solarpanels, kann man die nicht irgendwie nochmal wieder aufbereiten? War das so? War das so der Aha-Effekt?
Naja, es war, also ich meine, auf den wenigsten Baustellen laufen die Dinge wirklich glatt und das muss man sich auch so ein bisschen eingestehen. Und als wir den Fall hatten und da gab es eben einen Schaden, der war tatsächlich ein bisschen größer, also da war Glasbruch dann vorhanden, das konnte man in dem Fall nicht mehr so ganz wieder benutzen, aber die Frage kam da so ein bisschen tatsächlich auf und für mich hat sich dann auch so die Frage gestellt, okay, hey, ja, dieses Mal ist es ein Glasbruch, aber was passiert denn eigentlich, wenn einfach nur ein Kratzer drauf ist, wenn irgendwie eine Delle am Rahmen da ist? Das sind ja auch Sachen, die passieren können, aber die ja nicht zwangsläufig eigentlich wirklich das Gerät dann am Ende des Tages kaputt machen. Und so ist die ganze Idee da ein bisschen ins Rollen geraten, hat zugegeben etwas geschlafen. Die PV-Anlage wurde schon 2018 installiert. Die Panelretter haben wir 2023 gegründet. Das heißt, es ist ein bisschen rumort in mir. Aber schlussendlich, ja, sind wir eigentlich dieser Frage weiter auf den Grund gegangen und haben eigentlich sogar ziemlich viele Antworten gefunden, würde ich sagen.
Super. Und wie viel habt ihr jetzt schon mit den Panelrettern so auf die Dächer gebracht, sage ich jetzt mal? Wie erfolgreich seid ihr bisher so mit euren Verkäufen?
Ja, auf die Dächer tatsächlich nur wenige wahrscheinlich. Das ist nur ein kleiner Teil unserer Module, die auf den Dächern wirklich landet. In Summe, wenn wir alle Montagearten und alle unsere Aktionen mit reinbringen, dann sind es so an die 2000 Module. Wahrscheinlich jetzt ziemlich genau 1950, aber runden wir mal auf und sagen, okay, es sind 2000 Module, hört sich viel besser an schon mal.
Heute wird der Podcast ja auch noch nicht online gebracht, also bis der online geht, sind es bestimmt die 2000.
Sehr schön. Tatsächlich wahrscheinlich wirklich, ja.
Sieht sehr erfolgreich an, freut mich für euch. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Du hast es ja gerade schon angesprochen, die Panel werden normalerweise gar nicht unbedingt auf Dächern montiert, sondern wo kommen die überall hin?
Ja, das Balkonkraftwerk, und das ist auch so ein bisschen, oder da muss man eigentlich ganz anders sagen, die Stecker-Solaranlage, das ist ja der, ich würde fast sagen, wertneutrale Begriff. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Montagearten. Ich kann mir das an den Balkon schrauben, ich kann mir das aber auch an die Wand packen, ich kann mir das in den Garten stellen. Auch das ist eine super niedrigschwellige Montageart. Und von dem her gibt's einfach wirklich sehr, sehr viele Arten und Weisen. Und was du eben eingangs meintest mit dem, ja, die werden aufs Dach geschraubt, das ist halt für die großen PV-Anlagen einfach das Nonplusultra im privaten Bereich. Aber tatsächlich bei den Balkonkraftwerken würde ich einfach sagen, die meisten werden wirklich an den Balkon oder in den Garten gestellt. Mhm.
Da muss ich zugeben, ich habe da nämlich auch einen Plan. Ich habe die Dinger schon auf dem Dach, was ganz gut läuft. Aber ich habe ja auch noch eine Fläche, wo im Garten, ans Gartenhaus eigentlich auch noch welche könnten. Wie würdest du mich denn jetzt zum Beispiel beraten? Worauf muss ich achten, wenn ich bei euch Panel kaufen wollen würde? Schieß mal los.
Also das Einfachste ist natürlich, du meldest dich bei uns und sagst, hey Christoph, schau es dir mal an. Und typischerweise machen wir das so, du würdest uns einfach per Mail ein Foto schicken, das würde in unseren Support-Kreislauf reinkommen und dann würden wir einfach mal analysieren, okay, hey, was könnte denn da passen? Wir würden gegebenenfalls einfach mit dir ein bisschen Rücksprache halten, welche Maße denn vorhanden sind oder welche Rahmenbedingungen. Und dann würde sich da eigentlich normalerweise, vor allem für dein Gartenhaus, relativ schnell was finden. Und eine der wesentlichen, oder es gibt halt so mehrere Kernpunkte, auf die es so ein bisschen zu achten gilt. Also grundlegend, da wo du es hinbauen möchtest, dein Kraftwerk, das sollte der Belastung erstmal standhalten. Und das kann man erstmal grundlegend testen, okay, traue ich dem Balkon zu, dass ich mich da mit meinem Gewicht ranhänge und rüttle dran. Und genauso auf deinem Gartenhaus, ich meine, man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt darauf rumhüpfen, aber man sollte sich schon mindestens grundsätzlich trauen, das einfach mit Gewicht zu belasten.
Wie viel Gewicht hat so ein Panel? Weil mein Gartenhaus zum Beispiel hat ja nur so eine Dachkonstruktion aus Holz mit einer kleinen Dachpappe drauf, das ist ja jetzt nicht so super belastbar.
Nee, die Panels an sich sind auch nicht so schwer. Also im Falle deines Gartenhauses, da würden wahrscheinlich pro Modul, oder was heißt wahrscheinlich, das kann ich dir sogar sehr genau sagen, pro Modul 20 Kilogramm Gewicht eben auf dem Gartenhaus lasten. Und es ist ja an sich auch, es muss ja ein tolerierbarer Wert sein, sonst würde das wahrscheinlich ja beim nächsten Winter sowieso einbrechen. Von dem her würde ich mir beim Gartenhaus da eigentlich nicht so viele Sorgen machen. Das Kritischere ist oft eher, passt das Modul überhaupt hin? Passt denn von der Größe hin? Haben wir auch noch links und rechts ein paar Zentimeter, um die Halterung dann zu montieren? Und wenn das grundlegend geklärt ist, das heißt, wir vertrauen dem Montageort, es passt auch hin. Die Ausrichtung ist auch nicht unbedingt komplett nach Norden. Das ist natürlich auch so eine Sache, die man vorher definitiv mal checken sollte. Das machen aber die Leute meist wirklich sehr, sehr vernünftig und durchdacht tatsächlich. Dann kann man eigentlich sich schon an die nächste kleine Baustelle wagen und sich mal überlegen, okay, wie bekomme ich denn jetzt die Energie, die ich produziere auf meinem kleinen Gartenhaus, wie bekomme ich die zu mir ins Haus? Weil das ist ja tatsächlich der Clou beim Balkonkraftwerk bei der Steckersolaranlage. Das, was man auf der einen Seite produziert, muss man, um sich geldtechnisch zu sparen, auf der anderen Seite auch verbrauchen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir das Ganze dann auch mit unserem Heimnetz oder mit unserem Heimstromnetz quasi verbinden. Da stellt sich natürlich schon die Frage im Falle deines Gartenhauses wieder. Ich greife das Beispiel einfach jetzt immer wieder.
Ja, deswegen habe ich es auch genannt. Also wir können nachher im Anschluss gerne nochmal verhandeln, aber also ich wollte jetzt einfach nur mal ein Praxisbeispiel bringen, damit auch jeder versteht, wie einfach sowas eigentlich umzusetzen ist.
Ja, typischerweise geht es halt dann eben ums Einspeisen. Und da sucht man sich halt eine Steckdose. Vielleicht hast du auch sogar eine Außensteckdose, die da gut verwendbar ist.
Ja.
Ja, schau, das ist ja wirklich perfekt. Dann prüft man im nächsten Schritt noch, okay, was hängt denn an Verbrauchern an dieser Außensteckdose dran? Ist die vielleicht sogar eigen abgesichert? Das gibt's ja eigentlich auch sehr, sehr, sehr oft. Das würde man typischerweise zum Beispiel so herausfinden können, indem man den Sicherungskasten aufmacht und da eben reinschaut. Und meistens ist es eigentlich gut beschriftet. Und wenn es jetzt nicht gut beschriftet ist, könnte man zum Beispiel am Abend eine Lampe einstecken in diese Steckdose und einfach mal schauen, wann die ausgeht und was noch so im Haus alles ausgeht. Also natürlich mit Bedacht machen, nicht den Kindern den PC ausstellen oder was weiß ich. Das kann dann natürlich zu Unmut führen, aber abseits davon ist es eigentlich relativ schnell herauszufinden. Und dann, wenn man schon beim Sicherungskasten ist, dann kann man gleich noch den nächsten Check machen. Und zwar, man sollte schauen, dass man einen FI verbaut hat. Das ist der sogenannte Fehlerstromschutzschalter. Und der sorgt eigentlich bei allen unseren Geräten dafür, dass wenn wir mit der Netzspannung in Kontakt kommen, dass der halt relativ schnell auslöst und uns vor Schaden bewahrt.
Und wenn jetzt man kommt den der Elektroingenieur hier zum Vorschein.
Ja, schon ein bisschen. Naja, also mir ist halt, oder uns ist halt schon wichtig, also ich meine, Nachhaltigkeit und Energie erzeugen, ja, das ist das eine, aber am Ende des Tages soll das Ganze auch passen. Also es soll dir nichts passieren, es soll deinem Haus nichts passieren oder deiner Wohnung und das ist uns eben sehr wichtig und es muss schon ein Einklang sein, weil auch die nachhaltigste Anlage ist eben nicht nachhaltig, wenn was passiert oder wenn irgendein Schaden entsteht. Deswegen gilt es das schon immer zu hinterfragen. Aber grundlegend kann man es eben mit diesen einfachen Sachen relativ gut machen.
Und ich habe euch auf der Homepage gesehen, ihr verkauft halt das komplette Set, also die Panels inklusive Halterung und ihr verkauft sogar auch Speicher dafür. Da kannst du mir gleich nochmal was zu erklären, weil das wäre ja eventuell auch sinnvoll, oder?
Ja, also beim Speicher oder beim Balkongaffer generell, ich würde noch einen Schritt weiter hinten anfangen, muss man sich halt immer überlegen, was ist denn für mich sinnvoll? Und je nachdem, was man jetzt für Nutzungsverhalten hat, was man für eine Familienkonstellation oder Wohnungskonstellation auch hat, ich meine, ich wohne in einer WG, sind auch viele Menschen, ist jetzt keine Familie, aber trotzdem ein sehr gemeinschaftlicher Ort. Und basierend auf dem kann man sich dann halt überlegen, okay, welche Größe von dem Balkongaffer würde denn wirklich für mich Sinn machen? Und da gibt's eben quasi eigentlich alles von dem ganz kleinen Kraftwerk mit einem Modul bis zu einem großen Kraftwerk mit bis zu 4 Modulen und einem Speicher kannst du eigentlich alles dazwischen machen. Und meine Devise ist da immer so ein bisschen, du brauchst nicht immer unbedingt das größte Set. Das Set muss einfach zu dir passen. Also auch ein kleines Set kann durchaus Sinn machen. Und genauso kann auch ein großes Set Sinn machen. Man muss es halt immer ein bisschen hinterfragen. Und eine typische Kennzahl kann da eigentlich schon wirklich die Personenanzahl sein. Oder natürlich aber auch einfach der Stromverbrauch, den man so im Haus hat. Und was natürlich auch da jetzt mit reinspielt, ich meine, nicht überall passt jedes Set hin. Wir haben es ja vorher schon gesagt mit dem kleinen Gartenhäuschen. Ja, du kannst dich auf den Kopf stellen und da 4 Module dir drauf wünschen. Wenn aber nur eines drauf passt, oder sagen wir 2, es hat ja meistens 2 Dachseiten, dann ist es leider so. Und das ist halt auch ganz oft der limitierende Faktor. Die Leute würden eigentlich gern vielleicht was Größeres machen, aber leider passt dann im Balkon nur ein Kraftwerk hin. Und ja, das sind dann so die Sachen, in denen man sich bewegt. Und jetzt noch zum Speicher übergeschwenkt. Da ist es halt so, prinzipiell sind die Speicher halt relativ teuer. Und ich meine, du wirst es auch gesehen haben, die kosten schon einiges an Geld. Aber auch deswegen, weil wir da halt auch bewusst auf Qualitätsprodukte setzen wollen und jetzt nicht wahllos einfach den günstigsten Speicher uns da ins Sortiment holen.
Sind die bei euch auch refurnished oder ist das halt ein komplett neues Produkt?
Leider nein. Also tatsächlich, gerade was die Wechselrichter oder das Zubehör, aber auch die Kabel anbelangt, da haben wir keine gute Quelle bisher gefunden, wie wir das angehen könnten. Es gäbe vielleicht in der Zukunft die Möglichkeit, diese Speicher refurbished zu bekommen. Da besteht tatsächlich eine reale Chance. Also da kann man gern die Augen und Ohren offen halten. Vielleicht tut sich da noch was in der näheren Zukunft. Und tatsächlich werden wir wahrscheinlich nicht eine Balkonhalterung, sondern eine Gartenzaunhalterung an den Start bringen. Super. Und da haben wir tatsächlich einen sehr coolen Menschen in Nürnberg kennengelernt, der die vertreibt, der die entwickelt hat, der die erfunden hat. Und mit dem bin ich tatsächlich lustigerweise am Freitag im Gespräch gewesen. Und mit denen könnten wir tatsächlich eine kleine B-Ware oder eine kleine, ja, refurbish nicht, aber eine kleine B-Ware-Kooperation starten, weil die eben teilweise Produkte haben, die ja einen kleinen Schmierfilm oder eine kleine Oxidation, eine Aluminiumoxidation drauf haben. Ist für die Sicherheit erstmal vollkommen egal und die wenigsten werden es überhaupt merken. Aber für die war das halt quasi ein Ausschlusskriterium als brandneues Produkt. Und das heißt tatsächlich, in dem Bereich könnte sich vielleicht was tun.
Schön. Ach Mensch, toll. Das ist ja voll das Rundum-Paket. Wie viel Geld muss man denn in die Hand nehmen? Kannst du das irgendwie so sagen, ein Panel, 2 Panel, 3 Panel ungefähr? Wie viel braucht man?
Also grundlegend, wenn wir das Günstigste anschauen, was wir haben, ich glaube, du bekommst bei uns unter 200 Euro ein Modul mit Wechselrichter, mit Kabel, mit Halterung. Das ist möglich. Und das staffelt sich dann halt hoch. So das typischerweise, was wir auch am meisten verkaufen, das sind die 800 Watt Sets und die 1600 Watt Sets. Die sind eigentlich so ein bisschen die Kassenschlager. Und da würde ich sagen, zahlt man derzeit so, glaube ich, 350 und 550 Euro.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, wenn sie refurbished hören, denken, das ist ja zweite Wahl, das ist nicht so gut. Aber ich habe es ja in der Einleitung auch schon gesagt, ihr gebt trotzdem eine 10-jährige Garantie auf die Produkte und es ist TÜV geprüft. Also spricht doch eigentlich alles dafür, dass das tolle Sachen sind. Aber wie überzeugt ihr so Leute, die sagen, ah nee, das ist doch bestimmt nicht gut, wenn das refurbished
ist? Ja, also grundlegend, viele Leute, also wenn die erstmal unsere Idee hören, dann haben die ganz oft im Kopf, oh wow, das sind jetzt irgendwelche 20 Jahre alten Module oder die sind jetzt 5-mal durchs Feld gezogen worden. Ich weiß es auch nicht. Aber solche Ideen kommen da, glaube ich, den Menschen manchmal. Und wie ich eingangs schon so ein bisschen erwähnt habe, werden die Module ja aus den unterschiedlichsten Gründen weggeworfen. Und auf was wir uns jetzt gerade hauptsächlich fokussieren, das sind Module, die wegen einem Transportschaden, also ein LKW hat einen Unfall oder es gibt ja Verfärbungen beim Alurahmen, der wegen einem Produktionsfehler aufgetreten ist. Das kann ja alles passieren. Und auf diese Module fokussieren wir uns. Und warum tun wir das gerade? Wir haben viel experimentiert, wir haben sehr viel ausprobiert in der Firma auch und die verschiedensten Modultypen getestet und es hat sich einfach herausgestellt, dass für das, was wir als Firma, wir sind ja auch eine kleine Firma, wirklich jetzt gerade wuppen können, sind eben genau diese Module und deswegen braucht man halt eigentlich keine Angst haben, dass da jetzt keine Energie mehr am Schluss rauskommt oder dass die nicht lange halten würden, sondern durch den Test und aber auch durch die Garantie ja, sind wir eigentlich wirklich sehr gute Dinge, dass wir da ein sehr, sehr vernünftiges Produkt ja zu den Leuten rausgeben, das neben eben der Kostenreduktion auch so den nachhaltigen Aspekt nochmal so ein bisschen unterstreicht und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dass den Kreislauf einen Ticken mehr schließt. Ich meine, Kreislaufwirtschaft ist ja eigentlich oder sollte eigentlich noch mehr. Bei vielen Leuten ist es aber schon angekommen. Das sollte ja eigentlich das Ziel jeder Branche so ein bisschen sein. Und ich glaube, gerade die PV-Branche ist schon an sich super nachhaltig und auch in Deutschland sind wir da auf einem sehr guten Weg, auch was die Gesetze anbelangt. Ich meine, jedes Modul hat eigentlich schon einen reservierten Platz in dem Rücknahmesystem. Das ist wirklich auch einfach sehr gut organisiert und sehr gut durchdacht.
Super.
Und in diesen Kreislauf wollen wir uns einfach einketten und halt sagen, okay, hey, wir schaffen es, dass die Module, solange es irgendwie geht, einfach für das genutzt werden, wofür sie gemacht sind, eben ja fürs Energieproduzieren. An deinem Balkon vielleicht halt dann, ja.
Eine Frage habe ich noch. Ich habe auf eurer Homepage natürlich ein bisschen recherchiert und habe entdeckt, dass es sogar eine App gibt, mit der man die Ausrichtung bzw. den Standort der Module checken kann, ob das günstig ist. Wie funktioniert das denn?
Ja, ich habe dir ja schon erzählt, es ist für uns immer sehr schwierig, auf die Frage zu reagieren, hey, was bringt mir denn dieses Kraftwerk, wie viel spare ich mir denn? Und ich kann nach wie vor, auch nach diesen Jahren der Erfahrung, einfach keine perfekte Antwort geben, weil die wird es nicht geben. Aber was man halt sehr gut machen kann, ist eben basierend auf den Positionsdaten, basierend aber auch auf den Geodaten der Gebäude, die ja in der Regel sehr gut verfügbar sind, dass man da eine Prognose abgibt. Das heißt, eine Verschattungsprognose, aber auch eine Leistungsprognose, was da wirklich an Sonne an dem entsprechenden Ort runterkommt. Und diese App ist halt eigentlich so wirklich der, ja, ich würde sagen, die perfekte Möglichkeit, um das Ganze auf eine sehr einfache Art und Weise die Menschen nahezubringen. Und wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich super simpel. Du musst dir nämlich nicht mal eine App runterladen. Also da haben wir gelogen. Es ist nämlich keine App, sondern nur eine Browser-Anwendung. Das heißt, du scannst diesen QR-Code oder ja, gibst halt den Link ein entsprechend. Und dann wirst du eigentlich schon durch den kompletten Prozess navigiert. Und da startest du in der Regel, dass du Bilder in der Luft von deiner Umgebung machst. Natürlich, du musst in die Richtung schauen, wo auch dein Balkonkraftwerk schauen wird. Also anders ist es schwierig. Ja, wir hatten natürlich auch schon Leute, die das irgendwie im Haus probiert hatten und dann gesagt haben, wow, da muss ich natürlich mein Balkonkraftwerk innen drin anbringen. Aber es ist natürlich auch nur verlässlich, wenn es ein realer Anwendungsfall ist, der an einer reellen Position irgendwie stattfindet. Und das heißt, du scannst deine Umgebung und auf KI oder mit Hilfe von KI wird dann eben bestimmt, okay, zu welcher Zeit habe ich welche Verschattung? Das heißt, das Bild wird ein Stück weit analysiert mit eben den Geopunkten, die da verfügbar sind. Und dann wird eben auch ein abgeschätzter Ertrag basierend auf dem Ganzen, ja, nochmal ermittelt, rausgegeben.
Toll. Coole Sache. Hast du die App selber entwickelt?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben da auf jeden Fall jemanden auf der Intersolar kennengelernt und die haben uns dann das vorgestellt und wir sind dann ganz schnell mit denen ins Gespräch gekommen und meinten halt, hey, ja, lass uns das doch ausprobieren einfach mal. Ja, genau. Und seitdem haben wir die App eigentlich auf unserer Homepage und ich glaube tatsächlich mittlerweile ist es ja ein sehr, sehr gutes Mittel geworden für die Leute, aber auch für unseren Kundenservice, um einfach die Menschen was an die Hand zu geben, das einfach ein bisschen mehr, ja, Fundament hat, wie einfach irgendeine grob ausgesprochene Empfehlung.
Ja, super. Finde ich richtig cool. Da habe ich dann doch noch mal eine technische Frage. Vielleicht sollten wir gleich noch mal ein bisschen weg von der Technik. Aber ich denke, die Leute, die sich das hier anhören, die interessiert das ja doch auch. Wenn ich jetzt, also nehmen wir mal wieder mein kleines Kraftwerk dann auf dem Dach meiner Gartenhütte. Wenn ich das dann an die Steckdose einstecke, die ja irgendwie auch mit meinem Sicherungskasten verbunden ist und so weiter, mit dem FI-Schalter alles passt, was passiert genau mit dem Strom? Also der wird ja in meinen Hausstrom eingespeist, richtig? Und wenn ich den nicht zu 100% verbrauche, dann verpufft er oder geht er ins allgemeine Stromnetz? Kriege ich dann dafür noch Geld? Oder ja, also das würde mich nochmal interessieren.
Nee, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir bei Workshops ganz, ganz oft gestellt bekommen, weil es, glaube ich, für die Leute einfach nicht so wirklich griffig ist, was da passiert. Grundlegend müssen wir uns eigentlich ein bisschen was anderes vorstellen. Wir könnten uns am Ende des Tages einen Energiefluss vorstellen oder einen Energiefluss in mehrere Richtungen. Und der zentrale Punkt dieses Energieflusses, und über den sind wir ja mehr oder weniger mit dem Rest des Netzes verbunden, ist der Stromzähler. Und dieser Stromzähler, der schaut halt immer, hey, in welche Richtung fließt denn die Energie? Und je nachdem, ob wir quasi vom Netz Energie beziehen oder halt eben nichts, das wäre natürlich der Idealfall mit unserem Balkonkraftwerk, oder wenn wir eben einspeisen, dreht sich der Zähler. Genau. Und wichtig ist halt zu verstehen, egal wo wir das bei uns in unserem Heimnetz einspeisen, am Ende des Tages wird eben dadurch eigentlich nur die Energie reduziert, die über diesen Zähler fließt. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen griffiger machen. Aber es ist wirklich immer sehr schwierig, da den perfekten Erklärungsweg zu finden.
Ich habe es verstanden, glaube ich.
Aber okay, ja, das ist ja, dann ist perfekt.
Ich habe ja auch schon eine Solaranlage auf dem Dach, das ist ja eigentlich.
Stimmt, vielleicht hast du da schon gutes Vorwissen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, und grundsätzlich ist es eben so, es gibt ja, die Zähler waren ja auch in aller Munde. Ich meine, wenn man Strom bezieht, dann dreht sich der Zähler vorwärts. Und das kennt man ja typischerweise. Und bei manchen alten Zählern ist es dann halt eben teilweise so gewesen, wenn man mehr Strom produziert hat, als man wirklich in seinem Haus verbraucht hat, dann haben sich die Zähler rückwärts gedreht. Und dann war es tatsächlich so, oder ist es teilweise eben auch noch, dass die Leute mehr oder weniger ihren zuvor verbrauchten Strom wieder gutgeschrieben bekommen haben. Aber tatsächlich muss man sagen, das ist für die wenigsten, also gibt es nur noch bei den wenigsten Leuten, weil die Zähler ja nach und nach ausgetauscht werden. Und der Betrieb von diesen Zählern ist auch nur im Übergangsmodus mehr oder weniger bis zum Austausch der Zähler überhaupt zugelassen. Ja, es ist schade auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite ist es doch eine schöne Subvention, wenn man kurze Zeit mal da was zurückbekommen hat, zurückerstattet bekommen.
Auf jeden Fall. Ganz allgemein gesehen, ne, das ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen eine politische Frage, wenn du die nicht beantworten willst, musst du sie auch nicht beantworten. Wie siehst du das denn? Wird das genug gefördert, dass Menschen sich Solarkraftwerke bauen und selber Strom produzieren? Oder ist das so, dass das leider noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird? Weil ich denke manchmal, man könnte vielleicht auch für den Strom, den man dann ins Netz einspeist, ein bisschen mehr Geld kriegen.
Ja, grundsätzlich. Also das ist natürlich die Fairness-Frage, die stellt man dann natürlich gerne. Grundsätzlich ist es bei Balkonkraftwerken typischerweise so, dass die Leute eigentlich freiwillig auf die EEG-Vergütung verzichten. Das hat ganz einfach den Grund, dass die Kosten für den Zählerplatz teilweise oder aber auch eben das Ablesen mehr Aufwand ist, wie das man eigentlich reinbekommt, beziehungsweise es geht sich auf Null aus. Das ist der Grund, warum das bei den meisten Menschen einfach keine EEG-Vergütung beantragt wird bei den Balkonkraftwerken. Aber, und das muss man auch dazu sagen, meistens ist es sogar möglich. Aber der Aufwand, der dahinter steckt, ja, der lohnt eigentlich meistens nicht. Und die meiste Ersparnis hat man ohnehin sowieso mit dem, was man quasi zu Hause spart. Naja, könnte man das jetzt mehr fördern? Man muss es ein bisschen aus verschiedenen Richtungen betrachten. wenn wir uns anschauen, wo diese ganze Förderthematik herkommt, also Deutschland war ja auch eines der Pionierländer, was jetzt PV anbelangt hat und hat es auch wirklich sehr früh sehr, sehr gut gefördert und hat da, glaube ich, damit auch so den PV-Markt vielleicht auch erst möglich gemacht, mutmaßlich, ich weiß es natürlich nicht. Und wie das eben mit der Massenproduktion ist, ich meine, die kann man natürlich auf der einen Seite verteufeln, Konsum und ja, wie auch immer, aber auf der anderen Seite hat es das auch möglich gemacht, dass man heute zu einem wirklich sehr kleinen Preis eben schon PV-Module, Wechselrichter oder das Zubehör bekommt. Das war ja bis vor, ich würde sagen, 10, 15 Jahren undenkbar, weil die Preise für die Module einfach so hoch waren. Und entsprechend ist natürlich auch im Verlauf der Zeit immer mehr PV-Anlagen kamen oder wurden angeschlossen. Preise wurden immer günstiger, entsprechend ging auch die Einspeisevergütung runter. Ich würde sagen, ich glaube, die Preise, die derzeit bei Balkonkraftwerken oder bei Solaranlagen so herrschen, die sind schon so gut, dass es eigentlich keine staatliche Förderung mehr braucht. Und ich finde natürlich trotzdem schön, wenn es die an der einen oder anderen Stelle gibt, aber ich glaube, dass es nicht jeder braucht. Aber was ich dazu sagen möchte, trotzdem kann es sich nicht jeder leisten. Und vielleicht ist es eben in die Richtung genau wichtig und richtig, dass man sagt, okay, wie können wir diese Personen, die vielleicht ja ohnehin von Energiearmut oder irgendwas dergleichen betroffen sind, wie können wir denn die gezielt unterstützen? Und tatsächlich im Fall von Nürnberg, da wo ich ja auch wohne, da kann ich ganz klar sagen, da wird das so gemacht. Also da gibt es den Klimafonds und da ist es eben explizit möglich, dass Leute, die eben Unterstützung beziehen oder beziehen müssen, ist ja auch nicht freiwillig meistens, dass die da einfach eine Unterstützung bekommen und teilweise das Kraftwerk eben komplett bezahlt bekommen. Da ist es dann oft eher das Problem, dass man sagt, okay, in welcher Wohnsituation leben die Leute? Lässt sich da ein Kraftwerk irgendwie sinnvoll anbringen? Und das ist dann ganz oft die Sache, die es dann wieder erschwert. Aber ich glaube, so im Generellen sind wir da, abseits von dieser sozialen Frage, sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich meine, wo man natürlich auch immer von staatlicher Seite dran schrauben kann, ist natürlich, wie aufwendig ist das Verfahren drumherum, was muss ich anmelden, welche Informationen muss ich weitergeben, auf welche Art und Weise geschieht das, wie digital ist das Ganze. Und auch da kann ich nicht mal schimpfen mit der Politik, weil gerade im Bereich der PV extrem viel Gutes gemacht wurde und extrem viel Sinnvolles. Und wenn man noch genauer hinschaut, gerade in meinem Bereich der Balkonkraftwerke, wurde so viel vereinfacht. Ich meine, allein die Anmeldung im Marktstammdatenregister ist 70% einfacher. Wirklich super schnell gemacht. Dann auch die Anmeldung beim Netzbetreiber ist komplett entfallen. Also wie cool ist das? Man muss keine Datenblätter mehr hochladen. Man muss keine überkomplizierten Selbsterklärungen mehr einfügen. Also all das sind Dinge, die, ja, die könnte man natürlich jetzt auch irgendwie finanziell messen, was das Aufwand ist. Aber das sind eigentlich Dinge abseits der Kosten, also der Kosten, die jetzt beim Kauf entstehen, die aber super viel einfach für die Akzeptanz irgendwie machen.
Ja, ich muss sagen, das ist ja auch das Schöne bei den Balkonkraftwerken oder wie sagst du so schön, Steckdosenkraftwerken.
Stecker-Solaranlagen
so rum, dass da nicht so viel bürokratischer Aufwand hintersteckt. Ja. Ne? Das ist ja richtig toll. Was für ein Feedback kriegt ihr denn von euren Kunden? Sind die alle glücklich? Geben die euch alle ein Lächeln zurück?
Ich würde tatsächlich sagen, schon. Also wir haben tatsächlich, und das ist eigentlich schon auch eine unglaubliche Zahl und ich kann sie manchmal selber nicht glauben. Also wir haben diese 2000 Module jetzt irgendwo innerhalb von Deutschland, teilweise auch in Österreich. Und wir haben, es sind natürlich nur Module kaputt gegangen auf dem Weg, aber abseits davon haben wir kein einziges Modul zurückgesendet bekommen. Und ja, wir sind natürlich da auch sehr bemüht, dass wenn irgendwie Probleme auftreten, und seien wir mal ehrlich, also das passiert, es werden manchmal falsche Kabel eingepackt oder mal eine falsche Halterung. Ja, aber das passiert einfach, das ist am Ende des Tages menschlich und wir bemühen uns halt dann, dass wir so schnell es irgendwie geht, diese Teile irgendwie wieder nachliefern. Und ich glaube, wir haben ja, mit unserem Prozess, mit ja, dem wenigen mit der kleinen Firmengröße, die wir jetzt irgendwie hier haben, trotzdem eigentlich eine sehr geile Kundenzufriedenheit geschaffen. Also kannst du ja auch mal in unsere Google-Bewertungen reinschauen.
Die habe ich natürlich schon gemacht. Die sind sehr positiv.
Die sind sehr positiv. Ich glaube aber auch, wir haben einfach auch nette Kunden. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, unser Geschäftsmodell zieht auch so ein bisschen die richtigen Leute an. Gibt auch manchmal schwierigere Situationen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben wir wirklich sehr nette Kunden, die auch dann auf eine Art und Weise manchmal geduldig sind mit uns. Auch wenn wir was verbocken. Das ist, das muss man so sagen. Aber alles in allem, glaube ich, ist es sehr gut.
Was würdest du aktuell als eure größte Herausforderung bezeichnen?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man startet mit einer Idee, man baut diese Idee aus und man versucht halt dann irgendwie so auch, seinen Lebensunterhalt dann davon auch wirklich zu beziehen. Und tatsächlich, gerade wenn man jetzt keine Investoren hat oder keine großen Geldsummen da irgendwie zur Verfügung hat, stellt sich das manchmal schwieriger heraus als gedacht. Also wir machen sehr, sehr guten Umsatz, aber zum Beispiel ich arbeite noch parallel als Hardwareentwickler und wir versuchen jetzt da einfach einen Weg zu finden, wie wir als Gründer das erstmal Vollzeit machen können. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wesentliche Herausforderung, aber tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und was ich da halt auch so ein bisschen sagen muss, wir haben da einen ganz coolen Weg gefunden. Wir arbeiten zum Beispiel, haben ganz am Anfang sehr viel mit Dienstleistern zusammengearbeitet oder aber eben auch mit der Lebenshilfe in Erlangen. Die ist eigentlich der zentrale Baustein von unserem ganzen System, wenn ich das so bezeichnen möchte. Die machen für uns das Fulfillment, die reinigen für uns die Module, wenn sie verschmutzt sind, die bauen die Kabel. Und mit denen zusammen haben wir da eigentlich wirklich was Cooles aufgebaut. Und es ist einfach so ein tolles Miteinander entstanden, das ich tatsächlich so nicht, nicht so kommen sehen habe. Also man hat ja immer so ein Ding im Kopf. Ja, und ich glaube, in dem Ganzen hat sich das Ganze toll entwickelt.
Schön, hört sich richtig gut an, ja, auf jeden Fall. Was ist denn eure Vision? Also einmal wahrscheinlich, dass ihr als Unternehmer davon leben könnt mit diesem Startup. Aber was ist so das große Ziel, wenn du darüber nachdenkst, wo ihr vielleicht in 10 Jahren stehen werdet?
Ja, ich glaube, wir müssen da einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen das Große und Ganze sehen, wo wir uns als Deutschland erstmal oder als Gesellschaft in Deutschland erstmal darauf hinbewegen. Es werden da wahnsinnige Schrottberge auf uns zukommen. Und von Fraunhofer gibt es da Zahlen, da gibt es so ein Weißbuch, nennt sich das. Und da werden bis 2030 1 Million Tonnen PV-Schrott prognostiziert. Und das ist erstmal eine Prognose, das kann so eintreten oder halt anders, aber ich glaube, man sieht zumindest deutlich, wo die Richtung hingeht. Und die Vision, die wir oder auch ich mit Pendelretter habe, ist, dass halt wir ein Teil dieser Lösung sind, die eben versuchen, diesen Schrotthaufen so ein bisschen kleiner zu machen. Und ja, sind wir realistisch? Gerade sind wir nichts im Vergleich zu diesem Schrotthaufen. Aber vielleicht entwickelt sich das Ganze ja noch wundertoll und man kann mit vielen anderen Firmen, Partnern, Unternehmen, Vereinen einfach da eine coole Lösung oder auch so ein kleines Ökosystem irgendwie aufbauen, das dann am Ende des Tages die Welt besser macht und nicht schlimmer. Und das sollte eigentlich tagtäglich so ein bisschen der Anspruch sein. Ja, und das andere, das ist aber eher so eine Vision für mich und ich glaube, da bin ich auf einem sehr guten Weg. Also viele Leute sind indirekt oder direkt eigentlich, werden über fossile Energieträger finanziert. Ob man es jetzt direkt sieht oder nicht, aber man produziert Dinge, diese Produkte enthalten Sachen, diese Produkte machen irgendwelche Dinge. Und ganz oft ist es eben so, dass viele der Produkte eigentlich die Welt mehr kaputt machen, wie sie zu heilen. Und meine Vision ist halt auch, dass wir eben oder dass ich oder die Leute in meiner Firma, in meinem Umfeld, halt einfach davon leben können, die Welt nicht kaputt zu machen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das wäre auch meine Vision für den Rest der Wirtschaft. Schauen wir mal, wie das gelingt.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Vision. Da wünsche ich, dass es in Erfüllung geht. Wäre super. Christoph, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen oder besonders herzerwärmenden Erinnerung, die sie mit ihrem Projekt oder ihrer Arbeit verbinden. Hast du da eine Erinnerung, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich würde wirklich bei der Lebenshilfe bleiben.
Okay.
Und also man entwickelt ja nach und nach schon fast eigentlich eine Freundschaft. Ich bin ja da oft vor Ort, wir verbessern die Sachen, wir lösen Probleme miteinander, weil die gibt es natürlich auch irgendwo im ganzen Ablauf. Aber eigentlich die tollste Erfahrung, die ich so ein bisschen da teilen kann oder möchte, ist eigentlich die Freundschaften, die sich so ein bisschen aufgebaut haben. Aber auch irgendwie die Art und Weise, wie einen die Leute begrüßen oder wie sie sich halt freuen, wenn man dann wieder irgendwie nach 2-3 Wochen wieder vorbeikommt und so, hey Christoph, wo warst du denn die ganze Zeit? Warum kommst du nicht vorbei? Schau mal her, hier ist ein Kaffee. Und es ist einfach so, ja, so schön zu sehen, ja, wie sich Menschen einfach freuen können. Und wie teilweise, auch wenn die Tätigkeiten jetzt vielleicht irgendwie einfach erscheinen mögen, vielleicht das Packen der Kartons ist jetzt nicht hochkomplex oder diese Kabel zu produzieren ist nicht hochkomplex, aber die Leute haben da einfach größtenteils wirklich super viel Spaß dran. Und die zeigen das dann auch, wenn man wieder kommt und vorbeikommt. Und tatsächlich das Lustigste, wir hatten letzten Donnerstag einen kleinen Filmdreh eben vor Ort. Und dann war es halt so, dass Tillmann mit einem Pendelretter-T-Shirt gekommen ist. Ich hatte keins an, aber Tillmann hatte das. Und dann plötzlich wollten alle diese T-Shirts. Und jetzt müssen wir dann 10er-Satz-T-Shirts, also müssen, dürfen ein 10er-Satz-T-Shirts hinlegen, weil die alle quasi Arbeitskleidung, also Pendelretter-Arbeitskleidung haben wollen. Und das ist schon, ja, einfach schön zu sehen, weil wir unsere Arbeit ja am Ende des Tages, ich meine, ja, wir versuchen da einfach so nachhaltig wie möglich zu sein. Und wir versuchen aber auf der anderen Seite, auch wenn es nicht immer perfekt gelingt, auch so eine schöne soziale Komponente mit reinzubekommen. Und ich glaube tatsächlich, ja, das erfüllt mich eigentlich, also ich bin ein bisschen stolz drauf, ganz großes Stück eigentlich sogar. Und mich freut's einfach, ja.
Ja, schön. Mensch, toll. Was können wir, also ich, mein Hörer und meine Hörerin, denn tun, wenn wir begeistert sind von eurem Projekt und eurer Arbeit und wenn wir euch irgendwie unterstützen möchten, was können wir tun? Wir können wahrscheinlich bei euch unsere Kraftwerke kaufen.
Ja, ich meine, das geht natürlich immer. Und das freut uns, also das freut uns natürlich ganz besonders. Manchmal ist es aber auch so, dass Leute von uns mitbekommen und vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, das selber eben daheim hinzubekommen. Und das Schönste ist natürlich, wenn du oder deine Hörer es einfach weitererzählen, was wir irgendwie so machen und auch so ein bisschen den Grund vielleicht erzählen, warum wir Pendelretter eigentlich da sind und was wir vorhaben. Und ich glaube, viele Leute in Deutschland, Österreich oder wo auch immer haben keine Ahnung, dass es uns gibt. Und ja, vielleicht erreichen wir da ein paar coole Fans, die einfach Lust haben, Teil des Ganzen zu sein. Und natürlich, abseits davon, abseits der Pendelretter-Sache, helft einander. Also helft den Leuten beim Aufbauen, helft den Leuten vielleicht auch irgendwie beim Auswählen von dem vernünftigen Produkt. Und ich glaube, so kann man sich gegenseitig einfach viel einfacher machen, so ein Kraftwerk zu installieren, weil es geht tatsächlich nur miteinander. Meistens alleine ist es schwer. Aber das ist eigentlich die beste Hilfe, die wir bekommen können.
Schön. Ja, hört sich doch klasse an. Also die gute Nachricht der Panelretter weitertragen und gerne dem Nachbarn helfen. Eins ist ja. Super, sehr schön. Christoph, für mich seid ihr Weltverbesserer. Und deswegen möchte ich auch dir gerne meine Frage stellen. Was würde für dich denn die Welt zu einem besseren Ort machen? Also jetzt fernab von den Dingen, die du uns ja eigentlich auch schon erzählt hast. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Naja, ich würde mir tatsächlich zuallererst wünschen, dass die politische Weltlage, wenn man es so bezeichnen könnte, wieder in etwas ruhigere Gewässer abtaucht und einfach die Anzahl der Konflikte, die es zwischen Menschen gibt, die es zwischen Staaten gibt. Ich meine, gerade Ukraine-Russland ist ja sehr, sehr präsent, aber natürlich auch der aufflammende Konflikt Iran-Israel-USA. Also das ist ja ein riesen Kriegsfeuer, das da irgendwie so entfacht wird auch ein Stück weit. Ja, ich würde mir wünschen, dass man als Menschheit da ein bisschen zur Besinnung kommt und einfach mehr wieder zu dem zurückfindet, was einen irgendwie verbindet, anstatt was einen trennt. Abseits davon, Ich wünsche mir natürlich, dass die Erneuerbaren noch viel, viel stärker irgendwie kommen und dass wir der fossilen Welt so ein Stück weit nach und nach einfach komplett den Rücken kehren können. Ich glaube, das müssen wir, wenn wir als Menschheit langfristig auf dem Planeten leben wollen. Ja, und zu guter Letzt wünsche ich mir einfach, weil ich auch einfach gern arbeite und gerne mit Leuten zusammenarbeite und gerne Dinge tue, dass wir als Wirtschaftsakteure, als Menschen, die in Firmen arbeiten, aber auch als Menschen, denen Firmen gehören, dass wir einen Weg finden, einfach eine, ja, wie sagt man so schön, eine beautiful economy zu schaffen, die einfach nicht zerstört, die nicht ausbeutet und ja, die Welt einfach besser macht. Ich glaube, das sind sehr, sehr große Wünsche, aber ich glaube tatsächlich, ein Stück weit können wir bei jedem dieser Wünsche fleißig dran arbeiten. In unserem kleinen Maßstab.
Ja, ich finde es auch gut, wenn man große Wünsche hat. Wenn dann ein Teil davon in Erfüllung geht, kann man ja auch schon dankbar und glücklich sein.
Also auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ist in deinem Leben auch abseits der Panelretter oder bevor die Panelretter da waren, schon Nachhaltigkeit und soziales Engagement vorgekommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so richtig politisiert habe ich mich mit 17 oder 18. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann so für mich entschieden habe, okay, nein, also Fleischkonsum, ja, das schrauben wir jetzt mal runter. Und ich bin, glaube ich, jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren Vegetarier. Na doch, eigentlich genau seit 10 Jahren Vegetarier. Wir versuchen auch in der WG auch den Käsekonsum so oder Käse, Milch und Butter runterzuschrauben. Tatsächlich bei Milch und Butter funktioniert das mega gut. Käse nicht immer so ganz, aber eigentlich schon auch okay, würde ich sagen. Ja, abseits davon, ich war super lange Jugendgruppenvorstand. Das heißt, wir haben da einfach Veranstaltungen gemacht in meinem Dorf und haben da einfach gemeinsam Sachen auf den Weg gebracht. Es war eine sehr, sehr coole Zeit. Irgendwann wird man tatsächlich aber zu alt, um Jugendgruppenvorstand zu sein. Und es ist auch okay, dass sich die Dinge dann so ein bisschen wieder ändern. Ja, und tatsächlich seit letztem Jahr, ich weiß nicht, November bin ich auch Grüne-Mitglied. Also ich versuche mich auf vielen Wegen da irgendwie einzubringen. Tatsächlich muss ich aber sagen, die Mitgliedschaft ist leider bisher nur auf dem Papier geblieben, weil ich keine Zeit habe zurzeit, mich da wirklich einzubringen. Ich würde es mir machen, aber funktioniert gerade noch nicht so gut.
Das ist ja vielleicht auch erst der erste Schritt und vielleicht ein weiteres. Kannst du dir ja offen lassen. Ist
toll. Ja, ja.
Ich frage meine Interviewgäste auch immer nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese und weil ich einen wundervollen Buchsponsor habe. Und deswegen auch meine Frage an dich, lieber Christoph. Liest du ganz gerne und was hast du zuletzt gelesen? Was hat dich begeistert? Was für einen Buchtipp kannst du uns geben?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich bin tatsächlich eine Bücherratte geworden. Ich pendel jeden Tag, an dem ich nicht bei Pendelretter arbeite, ungefähr eine Stunde in die Arbeit mit dem Zug. Man hat Zeit und ich habe mir vorgenommen, diese Zeit nicht am Handy zu verbringen und nicht am Laptop, weil es einfach verdammt ungesund ist auf die Dauer. Und deswegen verschlinge ich Bücher geradezu.
Super. Sehr sympathisch.
Und was ich die letzte Zeit gelesen habe, ich bin tatsächlich mit der Buchreihe leider durch das Three-Body-Problem. Es gibt eine Netflix-Serie dazu, die habe ich aber nie geschaut, das ist mir im Nachhinein gesagt worden. Und diese Bücherreihe hat mich so dermaßen vom Hocker gehauen. Also tatsächlich muss ich auch zugeben, ich hatte davor wahrscheinlich nie abseits der westlichen Literatur, also vielleicht in der Schule, das kann gut sein, aber abseits davon habe ich eigentlich nie andere Literaturzweige so gelesen und ich war auch hauptsächlich so ein bisschen in dem Fantasy-Bereich unterwegs. Aber diese Buchreihe von Xixin Liu hat mich einfach dermaßen geflasht, dass ich jetzt so ein bisschen ein Science-Fiction-Fan geworden bin und jetzt immer in die Richtung mir Bücher suche. Und was mir dieses Buch so ein bisschen auch ja gezeigt hat, ist, das kann sich jetzt schön anhören oder halt so ein bisschen melancholisch. Am Ende des Tages sind wir Menschen oder auch wir mit dem Planet Erde halt ein Korn in diesem riesen Universum und Dinge passieren und nicht alles haben wir in der Hand. Aber viele, viele Dinge, die in unserem näheren Umkreis passieren, die haben wir halt trotzdem sehr gut in der Hand. Oder können sie positiv beeinflussen, natürlich auch negativ. Und ja, ich muss sagen, dieses Buch hat mich dahingehend einfach wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung, okay, das System China, also zu hinterfragen oder zu verstehen auch so ein bisschen, weil da die geschichtlichen Hintergründe ja auch super interessant sind. Und ja, also das hat mich wirklich in vielerlei Hinsicht einfach sehr positiv geprägt, würde ich sagen, ja.
Stimmt, hört sich super spannend an. Das werde ich mir auf jeden Fall mal vorknüpfen. Vielen lieben Dank.
Bitte, bitte.
Christoph, allgemein ganz vielen lieben Dank für euer tolles Engagement, was ihr mit den Panelrettern an den Tag legt. Ich bin ganz begeistert davon und ja, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Und ansonsten möchte ich euch weiterhin viel Erfolg wünschen und danke dir sehr für das Interview, was wir heute geführt haben.
Ja, Birte, ich bedanke mich auch bei dir. Ich bedanke mich für deine Zeit, aber ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörenden, die da einfach wirklich ja, so lange dran geblieben sind. Und ich hoffe, wir wuppen die Energiewende.
Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ein zweites Leben für Solarmodule und vielleicht auch ein neuer Blick auf das, was wir oft zu schnell als Schrott abstempeln. Christoph und sein Team von Panelretter zeigen eindrucksvoll, wie Technik, Idealismus und Umweltschutz Hand in Hand gehen können. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, selbst ein Balkonkraftwerk anzuschaffen, vielleicht muss es ja nicht neu sein. Hauptsache, es verändert etwas. Alle Infos zu den Panelrettern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit allen anderen Weltverbessererinnen und lasst uns gemeinsam noch mehr gute Ideen hörbar machen. Vielen Dank euch allen, vielen Dank Christoph und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.